In der heutigen Folge Diversify, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich zuerst über aktuelle Themen. Wir sprechen über die Commerzbank, die den Abbau tausender Stellen erwägt. Wir sprechen über Donald Trump und was seine Wahl inklusive Inauguration jetzt für die Wirtschaft bedeutet. Wir reden darüber, dass Clean Energy Fonds einen deutlichen Abfluss verzeichnet haben, was KKR damit zu tun hat. Und im Deep Dive heute sprechen wir über das neue Produkt von Now, Private Debt Fonds von der BNP Paribas, und warum es sich eventuell lohnen kann, sich den ins Portfolio zu holen. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Heute an meiner Seite Robin.
Hendrik, ich grüße dich. Du bist jetzt ja maximal routiniert, nachdem wir unser Format mit Morning Crunch mit Paul gemeinsam erweitert haben.
Exakt, ich wollte dich auch gerade schon fragen, ob du die letzte Folge schon gehört hast.
Natürlich.
Mindestens einmal.
Eher zweimal.
Sehr gut. Dann
sind ja ganz kurz und knackig.
Dann bist du das, der die Downloadzahlen auf jeden Fall nach oben treibt. Vorab unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Robin, wir haben jetzt 2 Wochen nicht gesprochen. Was ist bei dir so passiert in der letzten Zeit?
Also sagen wir mal so, ich hatte schon entspanntere Jahresstarts, aber sind mir ein bisschen selber schuld. Bin sehr froh, dass wir, gerade Januar ist ja immer, alle haben gute Vorsätze. Zum einen Fitnessstudio sind wieder knallevoll, die wenigsten trinken Alkohol. Das Essen hat auch weniger Kohlenhydrate und Fett als sonst.
Das stimmt, weniger Fleisch auch.
Das stimmt. Und zusätzlich beschäftigen sich doch recht viele Leute mit ihren Kapitalanlagen, was ja uns doch auch irgendwie zugutekommt. Und um da der steigenden Nachfrage zu begegnen, haben wir uns natürlich auch angestrengt und jetzt in den letzten fünf Wochen 3 neue Produkte an den Start gebracht. Zwar erstmal der Moonfair Private Equity Fonds, ja. Dann zum 1.1. gefolgt vom Partners Group Private Equity Fonds und gestern, also wir nehmen jetzt heute am 22. Januar, am Mittwoch,
genau,
nehmen wir
auf. Veröffentlichung wird dann der Dienstag in der nächsten Woche sein.
Mhm. Also genau, dann haben wir quasi bei Veröffentlichung genau vor einer Woche ein neues Produkt an den Start gebracht, und zwar mit einem neuen Partner, mit der BNP Paribas.
Also eine komplett neue Anlageklasse, über die haben wir sicherlich schon mal gesprochen, vielleicht.
Heute vielleicht nochmal mehr.
Und das ist schon der Hint quasi auf den Deep Dive.
So sieht's aus.
Da geht's nämlich um
Private Debt, und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend.
Spannend als Infrastruktur.
Nee, Infra ist immer noch mein Favorit, weißt du okay. Ja. Aber es ist das erste Investment, Alternative Investment in einen anderen Bereich der Kapitalstrukturkurve, weil die fleißigen und nachhaltigen Zuhörerinnen und Zuhörer von uns wissen ja, dass es nicht nur Equity Investments gibt, sondern auch Debt Investments, und zwar Fremdkapital.
Ja.
Finde ich spannend. Gehen wir später drauf ein.
Apropos Kapitalstruktur, lass uns über die Commerzbank sprechen.
Was für eine Überleitung.
Ja, darauf habe ich gewartet.
Machst du das öfters?
Es stand natürlich in den einschlägigen Medien, aber natürlich auch im Morning Crunch, Commerzbank erwägt den Abbau tausender Stellen. So was ist passiert. So nach der Übernahmeofferte der UniCredit steht die Commerzbank unter Druck, vor allem um natürlich, warum baut man Stellen ab, um Kosten zu senken. Also die UniCredit kontrolliert derzeit rund 28% der Commerzbank und hat bereits angekündigt, eine Genehmigung auf bis zu 29,9% sich einzuholen.
Das ist noch unter der Schwelle.
Genau, die Schwelle, du sagst, das ist ab 30%. Dann müsste man ganz offiziell und öffentlich ein Übernahmeangebot machen.
Und quasi auch den Aktionären anbieten, zu welchem Preis man es abkaufen, den anderen Investierenden.
Genau, und auch zum damaligen Zeitpunkt beziehungsweise Ende des vergangenen Jahres hat bereits der Betriebsratschef von der Commerzbank gewarnt, bei einer Übernahme könnten 2/3 aller Stellen wegfallen. Konkret 15.000 Arbeitsplätze.
Ich finde ja, also das funny, also ein bisschen funny daran ist ja, die Commerzbank, also gerade das Thema Effizienzsteigerung und Optimierung, das gibt es ja schon seit irgendwie 4, 5 Jahren, irgendwie 2021, einen großen Strategieplan. Ich war ja auch noch bis wann war ich bei der UniCredit? Bis Februar habe ich angefangen, Februar 2020 beim Family Office. Und ich habe da angefangen zu arbeiten 2012.
Ja.
Und ich hatte da bestimmt 2 oder 3 Restrukturierungen in der Zeit. Also war es ja auch nicht so, war ja auch nicht super lang. Also einmal Transform und whatever, also ganz viele Restrukturierungsprogramme. Das waren die Banken ja immer, weil sind konfrontiert. Aber heute auch ein spannender Artikel, den du geteilt hattest, Hendrik, einfach zum Thema, wie begegnen Banken dem sich veränderten Interesse und dem veränderten Nutzerverhalten, jetzt speziell im Bereich Anlage, weil gerade Personen, die jünger sind als 40, die wollen halt eher selber entscheiden, die wollen keine Beratung mehr, die schlauen sich selber auf über die einschlägigen Kanäle auf YouTube, hören Podcasts wie zum Beispiel Diversify, der Private Market Podcast, und wissen dann selber, was sie machen wollen. Und das heißt, die Banken müssen dem begegnen durch mehr Digitalisierung, durch mehr Effizienz. Deswegen strukturieren sich die ganzen Banken um. Und durch das Effizienzprogramm zum einen, wo die Commerzbank auch rund die Hälfte ihrer Filialen geschlossen hat und auch ziemlich relativ viele Mitarbeiter freigesetzt hat, was in der Bankenbranche tatsächlich gar nicht so schwierig ist, weil das Publikum recht betagt ist, also sehr, sehr viele Mitarbeitenden, haben sie auch wieder super Zahlen geschrieben. Also der Aktienkurs hat sich ja top entwickelt, auch ein gutes Investment von Bund mit der Beteiligung. Und ich finde es halt interessant, dass es so partout abgewehrt wird. Also auch von der Bundesrepublik ist ja stark dagegen, dass die UniCredit da einsteigt. Wahrscheinlich deswegen auch noch kein offizielles Übernahmeangebot mit größer 30% gekommen, weil die halt blockieren können mit dem Shareholding. Und ich finde es interessant, weil die Banken müssen halt einfach was tun, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich habe mir einfach auch für die Positionierung mal der COBA so ein bisschen die Zahlen angeschaut zur Marktkapitalisierung, ja, und wie groß sie denn sind im internationalen Vergleich. Jetzt in Europa ist die COBA überschaubar groß, die haben so 20 Milliarden Market Cap, eine Deutsche hat 30 Milliarden, UniCredit 66 Milliarden, eine BNP Paribas so rund 70 Milliarden, ja. Das heißt eher so eine kleinere der europäischen privaten Großbanken, aber jetzt mal mit dem Blick über den Atlantik rüber, JP Morgan 740 Milliarden, Goldman Sachs 200 Milliarden. Und man sieht halt einfach einen extremen Konsolidierungsdruck in der Branche. Das ist so mein Take, irgendwie so einfach mal so die Einordnung nochmal von der COBA und was sich da tut. Und ich finde es interessant. Also so Übernahmen sind halt nicht immer schlecht. Das kann schon sinnvoll sein, weil man hat gesehen, die Bank konnte nur nachhaltig profitabel, oder nachhaltig, weiß ich nicht, aber jetzt mal ein paar Jahre profitabel wirtschaften, durch das Effizienz gesteigert wurde. Und die Motivation von vielen so Buy-and-Build-Strategien, da ist ja die UniCredit Weltmeister, also jetzt nicht offiziell, aber kann es sehr gut.
Oder ich dachte, da gibt es schon so einen offiziellen.
Ja, schon gibt es schon. Ja. Verleihung ist im März. Nee, also die haben schon sehr, sehr viel, sind sehr stark anorganisch gewachsen und haben dann Firmen integriert, sind auch sehr profitabel, gut gewachsen, haben Aktienkurs top entwickelt. Und es kann halt schon sinnvoll sein, dass man da halt einfach einen anorganischen, neuen europäischen Player baut, einfach um nachhaltig erfolgreich zu sein, einfach auch eine wettbewerbsfähige Bank am europäischen Bankenmarkt zu bauen.
Ja, also das Thema beschäftigt uns jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich habe es hier so ein bisschen in meinen Notizen drinstehen, ist so ein bisschen auch ein Dauerbrenner-Thema. Ist auch ganz spannend. Und wir werden da definitiv in den nächsten Folgen auch weiter drüber sprechen.
Zumal der Herr Orsell von UniCredit, der ist ja so Investmentbanker durch und durch. Und jetzt pokert er ja auch wieder. Jetzt sagt er so, jetzt irgendwie nicht mehr, also wenn es nicht mehr opportun ist, dann machen wir das halt doch nicht. Und Deal muss ja wirklich gut sein, der Zeitpunkt muss passen, Preis muss passen. Hat er recht? Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch
Gesprächsstoff haben. Ja, das ist ja wirklich pokern. Also ich meine, die Commerzbank da irgendwie mit zu übernehmen, wäre auch für die UniCredit schon ein ziemlich großes Ding. Also
wäre nicht so schlecht. Es gibt ja große Übernahmen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall, also ich finde es spannend. Ich finde es spannend, das mit den Arbeitsplätzen, man hat ja gesehen, es muss nicht immer zwingend eine externe Übernahme sein, dass Arbeitsplätze wegfallen. Es kann ja auch eine Chance sein, einfach um nachhaltig einen Player zu haben, der langfristig Arbeitsplätze schafft und halt einfach wachsen kann.
Ja, aber das hast du dann ja immer, ich meine, wenn man sich anschaut, wer warnt, ist natürlich der Betriebsrat.
Sicher.
Das ist natürlich auch deren Hauptaufgabe, dass die Joberhaltung da an erster Stelle steht.
Gut, ist ja auch wichtig. Also jetzt keine Frage. Aber es kann halt, muss man sich auch überlegen, es ist besser, dass ein Unternehmen nachhaltig und langfristig erfolgreich ist und kompetitiv im internationalen Vergleich, was ja dann indirekt eher Stellen sichert.
Redest du jetzt mit Volkswagen oder mit der Commerzbank?
Rede mit der Commerzbank, weil passt für beides, halt nachhaltig erfolgreich ist, dass du halt langfristig die Stellen sichern kannst, weil jetzt kurzfristig gedacht, früher oder später muss es weiter zu Konsolidierung am Markt kommen, aus meiner Sicht, sieht man jetzt ja auch seit Jahren, einfach weil der internationale Druck extrem zunimmt und das siehst du ja auch gerade in den USA, gerade die Deregulierung, das hat auch die ganzen Bankaktien jetzt die letzten Tage befeuert. Zum anderen hat es ja auch richtig starke Earnings. Die haben ja auch richtig Kohle verdient.
Ja.
Die ganzen Banken, die ja immer die Earnings-Season starten.
Ja. Tatsächlich noch kleiner Exkurs. Wir haben eigentlich ein anderes Thema gerade als zweites Thema, aber ich würde es gerne zwischen reinschieben, weil du es angesprochen hattest. Und zwar hinsichtlich den Artikel, den ich dir vorhin geschickt hatte. Dass Revolut, ich würde jetzt sagen, schon in der Branche für so einen kleinen ich würd's vielleicht nicht Paukenschlag nennen, aber zumindest aufhorchen lässt, vor allem wenn es so Richtung Private Wealth geht.
Ah, mit den Stellenausschreibungen.
Revolut schaut, vor allem auch die HNWY, High Net Worth Individuals.
Hätte ich nicht so locker rausgebracht.
Ich habe auch gerade extrem lange überlegt.
Hat mir die angesehen.
Schon, danke. und zwar das Thema Private Banking.
Ja, vor allem auch Beratung, also beratungslastigeres Geschäft. Das war, ich glaube, bei Sifted kam das schon vor zwei Wochen.
Ja.
Auch dass Revolut Stellen ausgeschrieben hat, einfach so Head of Relationship Management im Private Banking. Und dann gehen die halt wirklich auch vom Segment, also mit Now gehen ja für die sehr digital affinen Kunden, jetzt auch, du musst jetzt auch kein Millionär sein, sondern wir wollen jedem Zugang bieten ab 1.000 Euro zu exklusiven Produkten. Ne? Aber eine Revolut geht halt wirklich in die Competition mit Playern wie eine UBS, wie irgendwie eine JP Morgan, Goldman, also wirklich die High Net Worth Individuals und fährt da einen Beratungsansatz. Also da bin ich echt gespannt, wie das digital gelöst
wird. Ja, vor allem, genau, also ein digitaler Beratungsansatz, der, glaube ich, das also auf jeden Fall disrupten kann. Also wenn du überlegst, okay, wie sieht es bei der UBS aus? Ab wann bist du Private Wealth Kunde? 5 Millionen?
5, ja genau. Außer in der Schweiz.
Da ab 10.
Nee, da haben die auch so ein Retail Banking.
Ach so.
Also da kannst du auch, aber nur in Deutschland ist ab 5. Und dann andere Banken hast du teilweise 10, teilweise 15 Millionen, teilweise auch 15 Millionen Depotvolumen.
Also da ist jetzt mein Take schon mal jetzt, ohne überhaupt was zu wissen, das wird ja bei Revolut nicht ab 5 Millionen starten.
Ja, ich denke mal so 1 Million wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen.
Spannend auf jeden Fall.
Ja,
und,
voll.
Hat gerade zu dem Einschub gepasst, was du vorhin erzählt hattest, dann wie sich die Banken weiterentwickeln oder dass vor allem, wie gesagt, auch alteingesessene Banken da Probleme haben.
Gut, machen aber auch einen guten Job. Also viele, die digitalen Angebote haben sich schon deutlich verbessert. Das Online-Banking ist bei vielen besser geworden. Ich glaube, jeder muss, gerade wenn es beratungsintensiv ist, da haben Banken schon noch einen Benefit aktuell. Weil es gab schon viele Versuche, in das Geschäft reinzugehen, das beratungsintensiver ist. Gerade Private Wealth Management,
Ich glaube, es geht über einen langen Atem. Also man merkt ja zumindest, dass die Leute, die jetzt zumindest wissen, wie man eine App bedient, die werden auch älter, dauert aber noch, bis sie die ablösen, die, sage ich jetzt mal, lieber noch zu ihrem Bankberater gehen. Aber das, also ich bin da der Meinung, dass der Revolut auf jeden Fall auch nie in die richtige Kerbe schlägt.
Ist gut, die haben auch die Power, also ja. Ist einfach ein riesen Player mittlerweile.
Absolut. Lassen wir definitiv auf unserem Zettel und schauen uns das mal an, was da in den nächsten Wochen passiert. Und
jetzt gehen wir in ein anderes englischsprachiges Land.
Ei, an dem Übergang hast du jetzt aber auch noch gefeilt gerade.
Ja, haben wir es mir auch angesehen.
Ja. Wir haben tatsächlich bei Diversified Deals auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Paul hat sich das alles angeschaut, die Inauguration von Donald Trump. Über wen sollen wir sonst reden?
Elon Musk vielleicht?
Hast du auch dir die Inauguration angeschaut?
Live nicht. Musste arbeiten, bedauerlicherweise. Skandal. Aber habe ich es mir angeschaut. Finde es interessant, auch wie viele Multimilliardäre denn da am Start waren.
Ja.
Also echt krass, vor allem auch viele, die nicht im Trump-Lager waren, die vorherige Amtszeit von ihm. Also vor 8 Jahren war das, ja.
Ja, es war schon, also wenn du dir die erste Reihe anschaust, wer da saß. Ja,
Bezos war da,
Zuckerberg.
Elon Musk, Zuckerberg war schon stark.
Ja, ja, genau. Ich meine, es war der
Google-Chef, oder?
Ja, genau. Genau, und ich glaube, ich habe es auch schon im anderen Podcast gesagt, oder in einer anderen Folge, in der ersten Reihe die und in der zweiten Reihe die Politiker. Das fand ich...
Das ist schon interessant, das ist halt einfach, also es schon kann toxisch werden, einfach so ein großer Unternehmer-Milliardärs-Club.
Richtig,
gibt jetzt auch eine neue Stelle, hier ist das Effizienzprogramm von Elon Musk.
Ja, genau.
Finde ich auch gut, also natürlich auch kurz Dekret, fertig.
Ja. Ich meine, das hat ja alles irgendwie auch natürlich dann die Einflüsse auf die Wirtschaft und da interessiert es natürlich die Hörerinnen und Hörer. Hast du den Meme-Coin?
Nee, ich habe tatsächlich...
Weder Trump noch Melania.
Nee, ich bin aber, also ich weiß nicht, ob ich da für Krypto allgemein so repräsentativ bin. Ich glaube, viele haben da schon mitgemacht, aber ich bin da einfach aus der so traditionellen Asset-Management-Sicht bin ich da nicht so offen für. Ich war letzte Woche eingeladen zur Jahresauftakt und Outlook-Veranstaltung von Goldman Sachs in Frankfurt. Und die haben einen recht harten Standpunkt zum Thema Krypto, weil es halt auch ein Thema ist. Die haben so die meisten Fragen der Kundinnen und Kunden aufgenommen des letzten Jahres, sind da drauf eingegangen. Ein Punkt war das Thema Krypto oder speziell Bitcoin. Ja. Muss man es haben oder nicht? Und da waren so die wesentlichen Takes. Also ich weiß nicht, ich identifiziere mich jetzt nicht so dolle mit. Ich sehe das halt irgendwie wie Gold oder mal ein bisschen was reinlegen ins Portfolio. Aber ich bin jetzt kein so Krypto-Jünger. Deswegen, das weiß ich, habe sind eher so die Hauptwährungen, halt Bitcoin, Ethereum etc. Mhm. Aber beschäftigt mich da, also habe das gekauft, liegt bei mir rum. Also die wesentlichen Argumente von der Goldman sind, Krypto ist keine wirkliche Anlageklasse, das ist nur was für Spekulation. Mhm. Woran liegt es? Keine Cashflows werden erwirtschaftet, gibt keine Earnings, sie haben keine wirklichen diversifikativen Eigenschaften.
Naja, wenn du stakest, hast du schon Cashflow.
Also bei einer Bitcoin zum Beispiel.
Okay.
Also bei einer Bitcoin, du hast keinen Cashflow. Und auch interessant zu der Vergleich, wir haben dann auch drüber diskutiert, so im Vergleich einfach zu den Aktienmärkten, weil Krypto ist ja extrem gestiegen letztes Jahr oder auch jetzt weiter.
Ja.
Und da war einfach nur ganz trocken, ja, klar, muss ja auch immer mindestens viermal so stark steigen wie der S&P, hat auch viermal so hohe Vola. Mhm. Sag ich fair. Also habe ich so nie, also klar, man schaut sich natürlich immer Chance-Risiko-Verhältnisse an, aber die sagen ja ganz klar, ja klar, wenn es nicht viermal so viel steigt, dann lohnt sich ja das Risiko, das man eingeht, gar nicht. Mhm. Und du hast keinen richtigen Hedge zu anderen Asset-Klassen. Ich glaube schon, dass die Bedeutung extrem zunehmen wird, jetzt gerade von der Bitcoin und auch Ethereum, weil es halt einfach technologisch absolut Sinn macht und auch viele Dinge auf die Blockchain zu übertragen. Aber bei diesen Meme-Coins bin ich nicht am Start.
Okay, dann lass uns jetzt über den wirtschaftlichen Teil sprechen.
Na gut.
Ja immer enttäuschend.
Und du?
Nein.
Okay.
Du hast es gerade angesprochen, kleiner Vorausgriff. Du warst letzte Woche in Frankfurt, unter anderem bei Goldman. Was sagen oder erwarten denn die Asset Manager? Bullish oder bearish Richtung USA?
Da finde ich auch einen Rückblick spannend. Ich bin gerade gefühlt jeden zweiten Tag von den ganzen Investmenthäusern, diese Ausblicke. Was ich auch interessant fand, ne?
Ist ja Anfang des Jahres.
Also der macht Sinn, ne? Können wir auch mal machen. und zwar, Trump hat ja schon recht doll gegen Biden gefeuert, ne? Also ist jetzt eigentlich sag mal eher nach vorne, so forward-looking, alles wird gut, hat er schon auch gemacht. Aber er war da schon stark im Rückspiegel unterwegs auch, hat so ein bisschen gefeuert. Interessant ist aber unter beiden, ne, was sich da getan hat. Und zwar ist der S&P 500 in der Amtszeit um 54% gestiegen. Das ist auch not so bad. Zum einen. Und zum anderen ist Krypto um 185% gestiegen. Gold ist gestiegen von knapp 1.900 Dollar auf heute jetzt, fein uns, auf 2.750 Dollar. Und die Rendite der 10-jährigen Staatspapiere von 1,09 auf derzeit rund 4,5%. Das heißt, so übel war der gar nicht. Deswegen wird jetzt spannend, was unter Trump kommt. Der Markt hat schon ein bisschen viel vorweggenommen.
Ja.
Aber was man klar sieht, für was steht Trump? Er ist ja kein Mann der vielen Worte, oder doch viele Worte schon, aber auch jemand, der relativ rasch die ganzen Dinge...
Ich finde, er ist ein Mann der sehr, sehr vielen Worte.
Es ist nicht so,
man sagt
ja oft, Hunde, die bellen, beißen nicht, und der beißt schon. Also der hat nämlich ja extrem viele Dekrete umgesetzt.
Genau, das war direkt eine reine Show.
Ja, voll. Und davon jetzt mal abgeleitet. Also was hat er gemacht?
Ja.
Da habe ich mir auch Notizen gemacht, weil da so viele sind, das kann ich mir kaum merken.
Ja, er hätte auch gerne so einen Stift gefangen, der danach...
Das wäre toll gewesen. Hätte ich mir eine Kette gemacht draus. Was er gemacht hat unter anderem, also Begnadigung Kapitolstürmer, ne?
Ja.
Also denk 4 Jahre zurück. Dann Razzien gegen Ausländer ohne Aufenthaltsrecht, das finde ich auch spannend, dass man kein Geburtsrecht mehr hat.
Diskutierbar. Also,
ja, also brutal.
Nicht, ne? Also
brutal.
Nicht spannend in dem Sinne, dass du es gut findest. Sondern
also negativ spannend, also musst du immer entkräften. Also das finde ich brutal. Dann Austritt Klimaabkommen, auch brutales Zeichen, halt einfach direkt. Dann die Richtung Behörde für Regierungseffizienz, das war ja hier mit Elon Musk, da direkt einen Regierungsposten.
Und Austritt, du hast das Klimaabkommen und WHO auch.
Ja, das ist brutal. Und dann auch noch das Thema keine Diversität mehr in Bundeseinrichtungen, direkt gefolgt, bei Meta ja auch nicht mehr, fand ich krass. Ich meine auch Google jetzt nachgezogen, ist wirklich, oder Amazon, brutal, also finde ich richtig.
McDonald's auch,
finde ich richtig heftig. Und dann nochmal das Thema Strafzölle.
Ja.
Und was auch extrem krass ist, ist halt einfach die krasse Wende bei der Klimapolitik, Energie- und Umweltpolitik. Und jetzt mal mit Blick auf die USA. Also der Take von den meisten Häusern ist, US-Aktien sind zwar gut gelaufen, sind hoch bewertet, werden aber weiterhin sehr spannend sein.
Ja.
Das ist so der Take. Mit Blick auf die Sektoren, man hat gerade gesehen bei Banktiteln, das hatte ich ja gerade auch gesagt, hatten zum einen gute Earnings, zum anderen, Trump steht ja für Deregulierung. Und Deregulierung ist zum einen super für Banktitel natürlich, aber auch für große Tech-Konzerne, die eine sehr hohe Marktmacht haben. Aber wenn das halt sind ja alles Buddies, gefühlt.
Ja.
Das heißt, die werden wahrscheinlich auch nicht so schlecht performen in der nächsten Zeit. Was auch gut ist, so Öl, was gut laufen wird. Spannend auch, neues All-Time-High, Rheinmetall, auch schlechtes Zeichen. Das heißt, okay, der Markt geht davon aus, Trump an der Macht, mehr geopolitische Spannung. Das heißt auch so, Rüstungsindustrie partizipiert. Ich glaube, wirtschaftlich jetzt im ersten Schritt, es werden Strafzölle kommen. Hat er ja auch schon jetzt gerade, also gerade so Mexiko, Kanada, das Thema Strafzölle, der möchte ja auch seinen, den einen Berg wieder umbenennen. Das finde ich auch ganz spannend, ne?
Ich möchte auch Kanada als 51. Bundesstaat und Grönland. Panama-Kanal möchte auch haben.
Ja, ist krass. Also ich finde es wirklich, das ist echt erschreckend. Und ich versuche jetzt auch nicht mehr so zweideutig zu meine Einschätzung zu äußern.
Ja.
Also es ist wirklich erschreckend. Und was bedeutet das jetzt für die Welt? Also durch die ganzen Maßnahmen von ihm, jetzt im ersten Schritt, Ölpreis natürlich, also im ersten Schritt, wenn du sagst, ich fördere viel, viel mehr, ein Ölpreis rückläufig.
Ja. Er hat ja auch im Kabinett, ich weiß nicht genau, ich glaube, es der Innenminister oder Innenministerium sehr, sehr nah auf jeden Fall an der Ölindustrie,
Also
wen er da einberufen hat.
Ja, gut, und halt, das besetzt halt die Position, dass es auch gut ist für Krypto zum Beispiel. Und also es ist schon.
Was man ihm aber lassen muss, ich habe gestern, glaube ich, gab es in der Tagesschau da so einen Beitrag, wer so drin ist. Die haben alle zumindest schon mal da irgendwo drin gearbeitet.
Ja, die sind im Vergleich zu Deutschland.
Richtig.
Ja, ja. Nee, das ist schon, also wirklich sehr, sehr wirtschaftsnahe Personen. Das ist ja auch der Unterschied. USA wird halt eher wie ein Unternehmen geführt.
Ja.
Also es ist wirklich spannend, was da jetzt passiert. Ja. Also was geopolitische Spannung. Dann siehst du durch die Zölle. Ich glaube jetzt, in den USA, die Wirtschaft wird sich aus meiner Sicht recht gut entwickeln. Jetzt auch auf die nächsten Jahre. Also ein Thema wird sein auf jeden Fall der Dollar. Das MG läuft ja schon Richtung Parität. Euro-US-Dollar, da vielleicht auch kurz ein Rückblick. Euro-US-Dollar, als Biden angefangen hat, war bei 1,21. Also ein Euro war $1,21, jetzt sind wir irgendwie bei 1,02, also fast Parität.
Ja.
Liegt einfach, also ja, klare Wirtschaftsstärke und auch höheres Zinsniveau, weil du hast ja auch oft die Zinsdifferenzen. Durch diese protektionistische Haltung und auch durch die Zölle geht man von einer sticky Inflation, also dass Inflation länger hoch bleiben wird, aus, sodass die Währung hoch bleiben wird. Da bin ich auch. Das ist, glaube ich, ein Risiko, dass halt irgendwann die Waren von Export aus den USA so teuer sind, weil der Dollar so teuer ist, dass der Export darunter leidet. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, kurzfristig wird es die US-Wirtschaft schon befeuern. Aber durch das, dass dann vielleicht auch wieder Zinserhöhungen im Raum stehen könnten, ist es eher negativ, auch der Protektionismus.
Wenn ich da direkt auch nochmal einhake, habe ich heute Morgen im Handelsblatt Morning Briefing gehört. Vor Strafzölle hat unser Bundeswirtschaftsminister gar keine Angst, weil er wisse, was man dann machen müsste.
Ja, dann bin ich gespannt. Weiß ja so einiges.
Ja.
Das ist aber auch ein Thema. Da habe ich gestern mit der UBS, US Asset Management drüber, nee, weiß gar nicht, wir haben Wealth Management drüber gesprochen. Und so ein bisschen drüber diskutiert. Weil der so, ja, jetzt US-Dollar stärker und alles mögliche, Strafzölle. Und dann habe ich mal so einen Raum geworfen, wenn Strafzölle fair. Also das ist irgendwie auf Exporte aus Deutschland, hast du Strafzölle. Mhm. Stell dir vor, die betragen 20%. I don't know. 20% ist irgendwie für Autos. Das heißt, die sind ja 20%, entweder sind die Margen hier geringer oder ist 20% teurer in den USA. Aber wenn man jetzt von den 1,20 Euro US-Dollar ausgeht, wenn du da 20% Währungsdifferenz hast, wenn jetzt der Dollar stärker wird, kann das sogar sein, dass es kompensiert, überkompensiert wird? Ich weiß es nicht. Das ist auch sowas, das spannend ist, das ist spannend zu beobachten, wie da das Verhältnis ist. Weil auch wenn es Zölle gibt, durch das, dass du einen extrem starken US-Dollar hast, sind ja trotz Zöllen im Zweifel die Importe günstiger, weil du dazu eine starke Währung hast. Also es ist extrem spannend. Ich bin auch gespannt, der Donald Trump meint ja auch, er muss unbedingt mit Putin mal schnacken, wie man das mit der Ukraine jetzt managt. Ich finde, es werden sehr, sehr spannende 4 Jahre. Ich glaube, besonders jetzt das erste Halbjahr, wo er mal ein paar so Paukenschläge machen wird, was da passiert. Also das ist echt...
Ich glaube, so das richtige Stichwort ist irgendwie unberechenbar. Also du sagst spannende 4 Jahre, ich glaube, es werden richtig sehr das, unberechenbare
das,
4 Jahre.
Das ist ja das Schwierige am Markt, ne? Wenn du, also am Aktienmarkt speziell, weil der deutlich volatiler ist und hat schneller reagiert, alles, was irgendwie absehbar ist, ist meistens nicht so schlimm. Wenn jetzt irgendwie so ein Krieg kurz bevorsteht, und da reden alle schon 6 Monate drüber und dann passiert's, dann ist es meistens eingepreist. Ja. Wenn jetzt halt irgendwas Unerwartetes passiert, das ist so das Kritische auch für die Märkte. Also es bleibt echt interessant, aber grundsätzlich, also die meisten sind trotzdem long auf Amerika, US-Aktien, um da jetzt nochmal den Kreis zu schließen. Gibt aber viele Themen, die man im Auge behalten muss. Das ist angefangen beim Zinsniveau über die Inflation. Also sind schon, werden unberechenbare Jahre. Hast du schon recht. Aber ich glaube, wirtschaftlich, gut, die Prognosen jetzt für den europäischen Raum sehen jetzt nicht so rosig aus. Werden auf jeden Fall sehr spannende Jahre. Viele unberechenbare Themen, auch jetzt mit den Wahlen,
ja.
Was da in Europa passieren wird oder gerade in Deutschland. Und das heißt jetzt nicht nur Deutschland, da hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen. Jetzt mit Frankreich, Österreich. Also es wird sehr, sehr interessant. Aber die Analystenhäuser sind trotzdem, weil es gut ein bisschen systemimmanent, wenn dein Job ist, Aktien zu verkaufen, dass dann sagst, nicht die Märkte brechen jetzt komplett zusammen.
Muss man sich auch immer natürlich anschauen, von wem kommt die Info oder ja, die Einschätzung.
Genau. Aber die sagen ja nichtsdestotrotz USA spannend, trotz hohen Bewertungen und Bitcoin keine Asset-Klasse.
Genauso wie, wer hat das gesagt, JP Morgan?
Cash ist keine Asset-Klasse.
Wisst ihr Bescheid.
Finde ich gut. Voll investiert sein.
Kommen wir zum dritten Thema, was so ein bisschen auch rausgreift zu dem, Trump geht aus dem Pariser Klimaabkommen raus, hat sich aber 2024 auch schon so ein bisschen angedeutet. Und zwar wurden 2024 rund 30 Milliarden Dollar aus diesen sogenannten Clean Energy Fonds abgezogen. Also es ist der erste Rückgang seit 5 Jahren. Man hat ja, die wurden ja aufgelegt, die sind ja relativ gut gelaufen und war alles irgendwie so ein Trend Richtung Sensibilisierung, Klimawandel. Aber nichtsdestotrotz, dahinter steht jetzt irgendwie so ein Mix aus sinkenden Subventionen für Klimatechnologie, steigende Zinssätze und attraktiven Alternativen. Robin, wie siehst du das ganze Thema? Das ist schon für mich, also es war eine Meldung, auch so ein bisschen Fingerzeig, dass die Leute sagen, ja, am Ende ist mir die Rendite einfach wichtiger als irgendwelche ESG, Clean Energy, Fort-Themen.
Gut, die Wette war ja, also der Staat, die ganze Regierung wollten, dass der Klimawandel durch den Wandel der Energiegewinnung nach vorne gebracht wird. Dadurch gab es sehr, sehr viele Subventionen und dadurch sind auch sehr viele Anlegenden auf, also gerade jetzt die ganzen Green Energy Fonds, die haben investiert, irgendwie so First Solar, halt so Companies, die grüne Energie, also die Lösung bieten für grüne Energie. Und das wurde sehr, sehr stark, weil es staatlich motiviert war, von Subventionen getragen. Es hat halt meistens, wenn es da nicht anläuft, also meistens, wenn es irgendwie nur durch Subventionen getragen wird, irgendwie, dass die Einspeisung, dass die Preise heuer sind oder es extrem viele Zuschüsse gibt, es hat halt recht kurze Beine.
Ja.
Wenn auch nicht alle an einem Strang ziehen. Und man sieht halt, es auch durch den Austritt von den USA, was im Vergleich deutlich schwerer ins Gewicht fällt, als dass Deutschland irgendwie Part vom Pariser Klimaabkommen ist oder nicht.
Was auch manche immer irgendwie ein bisschen vergessen, finde ich. Also,
wir haben doch eine eigene Klimazone hier.
Im Gesamtkontext der Welt.
und durch das, dass es halt primär getragen wurde von den Regierungen, von Subventionen und halt nicht alle an einem Strang ziehen, dass es halt wirklich einen Wandel gibt, ist halt irgendwie ein sehr ungleicher Wettkampf. Ja. Weil die grüne Energie konnte halt vom Preis nur wettbewerbsfähig sein mit dreckiger, fossiler Energie durch die Subventionen.
Ja.
Und daher haben die Geschäftsmodelle funktioniert, weil viel Gelder reingeflossen sind, einmal zur Errichtung von zum Beispiel Solar- und Windparks und zum anderen auch zum anderen auch für die Einspeisung. Mhm. Aber durch das, dass jetzt ein Trump irgendwie extrem auf die fossile Energieförderung pocht und da Gas gibt, geht der Markt halt davon aus, dass die Preise jetzt eher rückläufig sind, weil deutlich mehr gefördert wird. Dann hast du halt auch durch die Rezession teilweise weniger Ölnachfrage, sodass halt die Preise weiterfallen. Mhm. Und da bist du halt einfach nicht kompetitiv ohne die Subventionen bei der Energie. Und dann das Thema, was du auch gesagt hast, ich finde das Thema irgendwie nachhaltige Investments, das ist unglaublich wichtig, aber es darf und sollte nicht zulasten der Rendite gehen. Ich finde, Geschäftsmodelle, nur nachhaltige Geschäftsmodelle werden die Zukunft sein, aber wir sind da irgendwie noch nicht. Und das in Einklang zu bringen, ist recht schwierig. Ich habe jetzt auch mit dem Fondsmanager gesprochen vor ein paar Wochen. Die fokussieren sich wirklich auf nachhaltige Investments und die haben wirklich auch richtig geile Returns. Also gerade irgendwie so Aufforstungsprojekte oder so Moore wieder befeuchten, da kannst du auch gute Returns, da kannst du auch IRRs von 14-15% erwirtschaften. Sowas wird funktionieren, aber halt nur, wenn es standalone funktioniert, ohne dass der Staat da Milliarden reinpumpt.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also definitiv, also es ist traurig zu sehen, die Entwicklung, weil das, was getan werden muss, ist, ich glaube, da sind wir uns zumindest in dem Raum hier einig. Das ist definitiv der Fall. Aber ich sehe es ähnlich auch wie du. Es muss halt so funktionieren, dass man sich wirtschaftlich nicht irgendwo hin anstellt.
Ja, voll.
Was mir da tatsächlich gerade so eingefallen ist, und zwar, Ich glaube, das Video ging so ein bisschen viral auf TikTok tatsächlich. So ein, ich meine, es war ein YouTuber, Content Creator, dann in einer großen Verschwörung auf der Spur war.
Jetzt aber.
Und zwar KKA, die Private Equity Firma, sagt dir ja was.
Noch nie gehört.
Die ja auch großenteils an Axel Springer beteiligt ist. Und was KKA ja noch hat, große Beteiligung. KKA hat sehr, sehr viele Beteiligungen, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Bei fossilen Brennstoffen, Unternehmen, Companies. Und dass natürlich KKA jetzt die Springer-Presse beauftragt hat, diese Schmutzkampagne gegen Robert Habeck etc. zu führen. Das Video ging sehr viral und alle haben, und die Kommentare waren wirklich auch manchmal amüsant, weil das Leute dann halt wirklich alles für bare Münzen sagen, ja, okay, krass, jetzt haben wir es gelöst, jetzt wissen wir, warum die Bild-Zeitung Robert Habeck oder die Welt auch, die alle zum Springer-Konzern, warum die alle Robert Habecks Klimapolitik oder Wirtschaftspolitik kritisieren. Fand ich wild, das wollte ich einfach mal teilen an der Stelle. Das ist auch dein, also du stimmst zu, glaube ich, wahrscheinlich.
Voll und ganz. Ja. Voll und ganz.
Das ist da sicherlich jemand, vermutlich, ich weiß nicht, wo das Headquarter von KKA ist, da hat sich wahrscheinlich jemand gedacht,
eigentlich, so muss es gewesen sein.
Das machen wir jetzt. So, kennst du so eine Wand, wo dann diese Fäden gezogen werden an die jeweiligen.
Zum Profiler.
Ja, genau. Doch schon spannend.
Guter Input.
Ja, danke.
Absolut, vielen Dank.
Danke. Also,
hat die Folge bereichert.
Ich dachte tatsächlich, dass du jetzt tatsächlich mehr drauf eingehst, aber ich hoffe, es hat den Zuhörern und Zuhörer fand es auch genauso amüsant.
Ich finde es auch lustig.
So, kommen wir zum zweiten Themenblock und zwar zum Deep Dive.
Sollen wir vielleicht noch eine Abgrenzung machen zu unseren Infrastrukturinvestments?
Können wir gerne machen, gute Idee.
Soll ich?
Let's go. Okay. Hat KKA angerufen?
Hat gerade auch angerufen, war auch gerade auch an so einem mit meinem Klemmbrett war ich da und da habe ich gerne ein paar Pins reingemacht, das auch mir angeschaut. Nee, das Ding ist, wir bieten ja bei uns auch nach SFDR Artikel 8 Fonds, die so halbwegs, sind auf jeden Fall nicht klimaschädlich. Kann man über Nao auch erwerben. Und bei uns gibt es ja auch Bestandteil des Infrastrukturfonds. Bei uns sind ja auch Solar- und Windparks. Was aber da der Unterschied ist, bei den Investments, du bist halt deutlich direkter wirklich in den Park selbst investiert. Also bei den Green Energy Fonds, das sind halt meistens Unternehmen, die in diesem Kosmos sich bewegen, die machen irgendwie Solarpanels, die machen Wechselrichter, die machen whatever. Da hat die Nachfrage nachgelassen. Wo die Nachfrage aber nicht nachgelassen hat, ist trotzdem die Energiewende. Und du hast, die schreitet weiter voran,
ja.
Was ich gut finde. Und auch wenn jetzt das Öl gerade gefördert wird, muss man einfach, um weiterhin auf einer lebenswerten Welt leben zu können, in einigen Jahren, so ein bisschen mehr auf die Umwelt achten. Und deswegen ist es auch weiterhin von den Staaten stark im Fokus, die Energiewende voranzutreiben und halt raus aus fossilen fossilen Energiequellen zu gehen und halt Solar- und Windenergie zu fördern. Ja. Und genau da gehen wir ran. Also bei uns investiert man auch nicht in irgendwelche Unternehmen, die jetzt die Solarpanels herstellen oder die Projekte, also die Projektentwickler sind, du investierst halt in irgendein Unternehmen, das einen direkten Solarpark irgendwo hinstellt. Und da ist halt relativ einfache, also klar, da helfen natürlich auch die Subventionen bei den Returns, aber du hast deutlich weniger Komplexität, weil du hast halt wirklich direkt den Windpark X, jetzt gerade bei einem Brownfield-Investment, der wird erweitert irgendwie um 20 so Räder.
Was ist ein Brownfield-Investment, Robin?
Ein Brownfield ist schon was Bestehendes, das ist meistens eine Renovierung, Erweiterung, Aufbesserung, zum Beispiel bei Solar, das ist irgendwie, du hast einen Solarpark und dann veränderst du die Panels, das hast einen höheren Wirkungsgrad oder sowas.
Und entgegen dessen gibt es?
Greenfield, das ist ein grünes Feld oder grüne Wiese, wie man ja gerne sagt, und da wird das halt alles from the scratch hingestellt, was aber riskanter ist, aber auch mehr Rendite bringt.
Ja.
Aber das ist ja eher, Infrastruktur zeichnet sich ja aus durch eine relativ hohe Planbarkeit. Jetzt bei den Investments hast du halt irgendwie einen Windpark, der steht schon, der wird irgendwie sukzessive erneuert. Du hast die Einspeisegebühren und dadurch relativ gute Planbarkeit. Und das hat so die Abgrenzung, das heißt weniger klassisches unternehmerisches Risiko, weil du hast halt schon langfristige Verträge, die Cashflows absichern und halt nicht ein unternehmerisches Risiko, dass jetzt irgendwie ein Solarunternehmen mit deutlich weniger Nachfrage konfrontiert ist, weil da bist du halt wirklich in der Produktion der Energie.
Ja.
Und das ist ja eine Notwendigkeit fürs tägliche Leben, dass man Strom hat, sodass du da in einem anderen Bereich der Wertschöpfung bist und deutlich direkter in den Projekten investiert bist und dann nicht in einem Unternehmen, das irgendwie Teil der Supply Chain ist, sondern du bist wirklich so das letzte Stück der Energiegewinnung selbst. Das ist ein bisschen die Abgrenzung.
Stimme ich dazu, war gleich nochmal gut der Einschub. Wir machen natürlich auch auf Werbung auf Instagram, auf Facebook, und da kommen auch immer interessante Kommentare dann, vor allem auch zu deinen Ads hinsichtlich Infrastruktur, wo dann sich darüber echauffiert wird, dass ich zahle schon Steuern, ich brauche nicht mehr in Infrastruktur investieren, ja, oder dass es doch daraus sollte doch kein privates Unternehmen Kapital schlagen aus Infrastruktur.
Die Idee ist ja, dass ein Investor Geld, also Kapital daraus schlägt.
Genau, das sollte ja nicht sein, das sollte ja alles der Staat
machen. Das Witzige ist ja, eigentlich, da treten wir ja den Spieß um. Also jetzt mal so ganz abstrakt gedacht, ne? Mhm. Wenn du jetzt, der Staat hat ja zu wenig, also nachweislich, haben die ganzen Staatenländer haben zu wenig Kohle, um die bestehende Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Punkt. Ja. Das ist ein Fakt. Und deswegen braucht es private Investoren, die halt die Parks hinstellen. Das war in der Historie so, dass es halt irgendwie Family Offices, irgendwelche Pensionskassen etc. und halt Windparks hingestellt und haben dann vom Staat Kohle abgeknüpft. Das heißt, genau bei so Kommentaren kannst du ja sagen, ja, eben, deswegen stellst du dir jetzt einen Windpark hin und der Staat zahlt dir Kohle mit deinen Steuern. Das heißt, du hast quasi einen Kreislauf geschaffen.
Naja, plus sind dann auch die Unternehmen, die in diesen Fonds drin sind, auch ab und zu dann auch die Auftragnehmer vom Staat.
Voll. Manchmal auch KKR.
Manchmal auch KKR, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber kommen wir zu unserem Deep Dive.
Der auch SFD Artikel 8 konform
ist. Auch ist und auch in eine andere Kapitalstruktur investiert.
Nee, schon die gleiche Kapitalstruktur in einem anderen Bereich der Kapitalstruktur.
Exakt. auch bei Infrastrukturprojekten.
Ja, stimmt.
Das ist nämlich
die andere Bereich. Fantastisch.
Es geht natürlich um den neuen Private Debt Fonds, den wir seit letzter Woche Dienstag, also seit, wenn ihr es hört, ziemlich genau einer Woche bei uns auf der Plattform haben. Der ganze Fonds wird gemanagt von der BNP Paribas Asset Management, sitzen in Frankreich, ist sicherlich allen Zuhörern und Zuhörern Begriff, muss man jetzt glaube ich nicht wirklich einführen, aber Robin, die Asset-Klasse vielleicht an sich schon. Mhm. Was genau ist denn Private Debt?
Mhm. Letzten Endes sind es Fremdkapitalbeteiligungen in dem Sinne, also Darlehen. Man investiert in Schuldtitel, also von
Kredite.
Also Fremdkapital, kein Eigenkapital, das ist ja Private Equity oder Aktien, da wird mehr Eigentümer, das Eigenkapital an Unternehmen. Private Debt, großer Unterschied, ist Fremdkapital. Das heißt, einem gehört nichts vom Unternehmen, also man gibt ein Darlehen, hat einen Rückzahlungsanspruch. Bei dem Private Debt Fonds, der hat 3 Schwerpunkte oder respektive 4, so 3,5 Schwerpunkte. Mhm. Der eine Schwerpunkt sind Kredite von Unternehmen, mittelständische Unternehmen oder größere mittelständische Unternehmen.
Nicht börslich gelistete Unternehmen.
Genau, die dürfen börslich gelistete dürfen eine gewisse Größenordnung nicht überschreiten. Okay. Das sind, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn, 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung, glaube ich.
Okay.
Kann aber auch falsch sein. Entweder 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung oder Umsatz. Auf jeden Fall sind sehr wenig börsennotierte Unternehmen, wenn dann nur sehr kleine. Ja. Der Schwerpunkt des Fonds sind nicht börsennotierte Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz. In der Regel bis eine halbe Milliarde, also 500 Millionen. Und einem EBITDA von 20 bis 70 Millionen Euro im Jahr. Also profitable, mittelständische Unternehmen, Hidden Champions etc. Das sind so 60% Allokation des Fonds.
Ja.
Und dann sind 25% Allokation des Fonds aufgeteilt in gleichen Teilen in Infrastruktur-Debt und Gewerbeimmobilien-Debt. Das heißt Darlehen an gerade diese Infrastruktur-Player, die jetzt irgendwie ihren Windpark hinstellen, investiert man entweder als über unseren Infrastrukturfonds in den Eigenkapitalbereich und für das restliche Gap, das über Fremdkapital geschlossen wird, wird vielleicht Private Debt aufgenommen. Und last but not least, die anderen 12,5% ist Debt für Gewerbeimmobilien.
Ja.
Und der Rest, wer jetzt mitgerechnet hat, da fehlen noch 15%, das sind kurzfristig fällige Schuldtitel. Das bedeutet Liquidität. Das ist ja dann semi-liquider Fonds, was wir ja recht häufig bei uns haben, häufig mit irgendwelchen Lockups, gibt es bei dem auch. Kannst du monatlich kaufen, kannst du die ersten 2 Jahre nicht verkaufen, diesen Fonds, aber dann nach Ablauf der 2 Jahre Lockup kannst du den quartalsweise mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist zurückgeben. Und genau für diese Kündigungen gibt es einen Liquiditätspuffer und auch für Opportunitäten, die man nutzen möchte. Aber es ist kein Hard-Lockup, sogenannter Soft-Lockup. Wenn man denn das Geld zwingend braucht, könnte man den trotzdem zurückgeben, zahlt aber 5% Strafgebühr. Ist auch schon was zur Liquidität gesagt direkt.
Genau, aber bleiben wir nochmal kurz bei der Asset-Klasse an sich. Warum gehen denn die mittelständischen Unternehmen nicht einfach zur Volksbank um die Ecke und holen sich da einen Kredit?
Es gibt verschiedene Motivationen. Es ist meistens in starken Wachstumsphasen oder Restrukturierungen. Und du hast, das hatten wir bei uns jetzt in unserem Newsletter drin, da hat der Hendrik nämlich rausgesucht aus dem Kölner Stadtanzeiger, lese ich jeden Morgen einen Robin Read.
Die Quelle, die dahinter liegt, ist die KfW.
Beim Kölner Stadtanzeiger, ja. Der hat berichtet, ja. Dass Unternehmen schwierig, also dass Banken zurückhaltender werden in der Kreditvergabe. Und es liegt ja heute Morgen auch ein Call mit einer Bank, also gerade im Corporate Banking Bereich. Und die hat auch gemeint, also sie machen deutlich weniger, schauen eher ihr Kreditbuch an, finanzieren so nach bei den Bestandskunden, aber weniger Neugeschäft. Mhm. Sprich, das deckt sich, also Kölner Stadtanzeiger plus KfW. Ich habe jetzt einmal hier noch kurz ein Research betrieben. Die Quelle, die ist valide.
Ja.
Und das heißt, Unternehmen tun sich häufig schwerer, gerade bei größeren Finanzierungen, bei komplexeren Finanzierungen, über den klassischen Kreditmarkt. Und deswegen weichen sie aus auf den Private Debt Markt, der auch recht schnell wächst dadurch. Also der Markt wächst relativ schnell. Du hast jetzt auch Top-Renditen, die letzten, ich glaube, in den letzten 10 Jahren Durchschnittsrendite von 9%. Im Debt Markt als Investor, weil die Unternehmen sich auch abseits der klassischen Banken Kapital holen. Gibt verschiedene Vorteile. Ab einer gewissen Größe syndiziert man im klassischen Bankgeschäft die Kredite. Das bedeutet, zum Beispiel die Sparkasse ist die Hausbank.
Ja.
Das Unternehmen braucht 100 Millionen Euro. Die Sparkasse kann aber nur 25 Millionen Euro vergeben. Das heißt, dann machst du einen Club-Deal, also einen syndizierten Kredit, holst du irgendwie noch 3 andere Banken an den Start, hast einen Syn-Loan, einen Kreditvertrag, wo alle 4 Banken unterschreiben und der Kreditnehmer, und die geben dann zusammen den Kredit. Und es wird dann immer in gleichen Anteilen bei den verschiedenen Banken gezogen, was aber komplexer sein kann, weil du halt 4 Gläubiger hast. Bei Private Debt hast du halt einmal den Private Debt Fonds. Das heißt, du hast erschwerten Zugang zum Kapital und halt auch in der Verhandlung hast du nur einen Gegenüber. Das ist aus Sicht von Unternehmen spannend. Und halt auch teilweise spekulativere Finanzierungssituationen,
okay,
die eingegangen werden. Und dadurch hast du auch im Vergleich von Private Debt zu einer Anleihe zum Beispiel, was ja klassisches Fremdkapital ist, ein höheres Renditeprofil.
Okay, bleiben wir nochmal so ein bisschen dann bei der Sicherheit. Also Unternehmen müssen Sicherheiten hinterlegen.
Mhm.
Wie sehen die aus?
Nehmen wir irgendwie so einen Use Case. Mhm. Das ist ein Mittelständler, Maschinenbauer.
Nimm doch mal wieder meine
Schuhhändler. Hendrik Schuhhändler. Okay, Hendrik Schuhfabrik. Expansion jetzt schon. KKR bei ihm gerade eingestiegen auf der Equity-Seite.
Ja.
Expansion vorangetrieben. Sind es in allen Ländern, haben überall Schuhläden. Jetzt hat Hendrik gemerkt: Fuck, ich habe ein richtig gutes Vertriebsnetz. Ich habe aber immer noch nur eine Schuhherstellungsmaschine.
Ja, eine einzige.
Eine einzige. Ist in ganz Europa tätig. Überall Läden, jedes Land 15 verschiedene Shops.
Ja.
Aber keine Schuhe.
Ja.
Und dann hat er gemerkt, ich brauche 100 Schuhmaschinen. Und eine kostet 1 Million. Wahrscheinlich kostet die mehr, deutlich mehr, wurscht. hat auf jeden Fall CapEx von 100 Millionen. Ist der KKR, Mensch, Hendrik, ich habe kein Equity mehr, ich bin jetzt investiert. Dann sagt der Hendrik, okay, geht zu seiner Sparkasse. Sagt ihm, Hendrik, nee, das ist mir zu viel. Das ist eine zu krasse Erweiterungsinvestition. Dann geht er zu BNP Paribas, Asset Management, zum Private Debt Fund, sagt so, Sportsfreunde, ich habe eine richtig gute Idee. Ich brauche eine Schuhmaschine. 100 Mal. Gibt ihr mir 100 Millionen, sagen die. Sauber, guter Case, KKR drin, machen wir.
Ja.
Es ist tatsächlich häufig auch Unternehmen, die schon einen Financial Sponsor haben, also drin, dass sie gerade auf so Investments zurückgreifen, weil es ja schon gewisse Verbindungen untereinander in der Branche. Und dann wird ein Kredit vergeben, 100 Millionen von dem Debt Fund zu Hendrik. Und sagen die aber, Hendrik, klar, super Planung, wird alles geil, du machst ein IPO in 3-4 Jahren. Ich brauche aber eine Sicherheit. Und dann wird die Maschine verpfändet, werden vielleicht auch noch die Forderungen abgetreten aus den Schuhverkäufen oder das Warenlager, wenn die Schuhe hergestellt sind, sodass du halt eine direkte, erstrangige Sicherheit hast. Warum das wichtig ist? In erster Linie versucht man, jetzt mal abgesehen von Immobilien, weil selbst da ein Cashflow-based Lending, das heißt, der Kredit soll sich über Cashflows des Unternehmens oder halt auch bei Privatpersonen über Cashflow, sprich Mieteinnahmen oder Gehalt, zurückzahlen. Und dann, wenn the shit hits the fan, irgendwie der Schuhmarkt bricht ein, alle laufen barfuß rum, wegen der Klimaerwärmung, wegen USA indirekt, dann kauft keiner mehr Schuhe.
KKR.
Auch wegen KKR, so ist es. Und wegen Springer. Und alle laufen barfuß rum, keiner kauft mehr Schuhe, kein Cashflow mehr für Hendrik, hat die ganzen Maschinen, kann Kapitaldienst nicht bedienen. Was passiert jetzt? Hendrik auch wenig einfallsreich. Und sage, okay, wir gehen in die Verwertung. Wir haben direkten Zugriff. Firma Insolvent, haben direkten Zugriff auf die Maschinen. BNP Paribas ist ganz clever, direkten Zugriff auf die Maschinen. Dann kommt Heinrich aus Österreich, der sagt, ich habe eine gute Idee, es brauchen bestimmt alle Sandalen, da ist Hendrik nicht draufgekommen, ich kaufe dir die Schuhmaschinen ab.
Ja.
Die kaufen die Schuhmaschinen, das heißt, die Darlehen wird befriedigt über den Second Way Out, sagst du da so, über eine Alternative als, ja. das, als ein Cashflow, nämlich über, um eine, über die Verwertung. Und das ist so das Gute bei, bei Debt, dass du in aller Regel, also bei uns im Fonds alles erstrangig oder ja, zum sehr, sehr nennenswerten Teil erstrangig besichert, sodass, wenn denn der Cashflow nicht ausreicht, dass du dann nochmal eine Zusatzsicherheit hast. Das ist auch so ein großer Unterschied zu zum Beispiel Anleihen. Die werden, es gibt zwar auch Besicherte, ist aber sehr, sehr häufig blanko. Die Anleihen, also ohne Darlehen, und dass halt extrem viele Gläubiger dahinter stehen. Weil jetzt, wenn zum Beispiel Hendrik eine Anleihe begeben hätte, klassisch über den Kapitalmarkt, hätte er tausende verschiedene Investoren, wenn da mal was passiert. Und dann, wie verhandelst du das? Ist ja auch nicht so gut. Klar, da werden die Stimmrechte abgetreten, aber trotzdem ist es schwierig. Bei einem Debtfonds, da setzt du dich an den Tisch, redest mit denen, wie machen wir weiter. Das heißt, du hast eine deutlich bessere Verhandlungsposition, du bist halt deutlich näher dran, als es denn jetzt ein Anleihegläubiger zum Beispiel ist.
Ja, hol mir mal kurz ab. Anleihen, also öffentlich gehandelte Anleihen, ist das Eigenkapital oder Fremdkapital?
Fremdkapital.
Ist auch Fremdkapital, aber genau das, was du gerade am Anfang nochmal angesprochen hast, anderer Teil der Kapitalstruktur.
Genau.
Dass, wenn eine Firma liquidiert wird oder es in die Abwertung geht, wird was zuerst bedient?
Fremdkapital.
Und der Private Debt Fonds geht ins, auch ins Fremdkapital.
Genau so ist es. Genau. So ist es. Also, das ist so das Pendant. Was, wenn man Private Equity und Aktien vergleicht, Private und Public Equity, das heißt, eins ist börsengehandelt, die Aktie, das Eigenkapital des Unternehmens, eins ist nicht börsengehandelt, und zwar Private Equity. Und das oder sehr ähnlich ist halt eine Anleihe, börsengehandeltes Fremdkapital und Private Debt, nicht börsengehandeltes Fremdkapital. Und bei einer Verwertung immer vom Fremdkapital zum Eigenkapital. Und zusätzlich noch besichert, vielleicht auch deswegen, gemäß der PRIP-Risikoskala bist du da auch bei einer 3 von 7 bei der Risikoskala. Also defensiver als zum Beispiel globale Aktien.
Okay, okay. Wenn wir das Produkt bei uns in der App anschauen, da steht drauf, Zielrendite von 7% pro Jahr. A, wie setzt sie sich zusammen? B, ausschütten, thesaurierend? Wie ist es?
Du setzt dich bei Darlehen zusammen aus dem Einstand. Das ist der 3-Monats-Euribor in Europa, weil es primär europäische Darlehen sind.
2,7% müssten das sein.
2,75 meine ich, aber trotzdem gut vorbereitet. 3-Monats-Euribor plus eine Marge von 5-6%. Und dann haben wir eine Zielrendite von 7%. Was für Kosten gibt's? Also warum steht da jetzt nicht 2,75 plus 6, wäre nämlich mehr als 7. Du hast eine Management-Fee, die beträgt aktuell 1,75%. Wir haben wie immer eine Early-Bird-Tranche rausgehandelt.
Ja.
1,75% pro Jahr erhöht sich, wenn man nach dem 30.06. investiert, auf 1,95% pro Jahr. Und wir haben halt unsere Ordergebühr von 2%, die wegfällt im, weißt du besser? Bis wann haben wir die drin?
Bis zum 28.02.
Hi, so lang. Okay, also bis Ende Februar kriegt man ein Kickback auf die Ordergebühr und eine Verkaufsgebühr von 0,79%. So kommen wir dann bei der derzeit angestrebten Zielrendite von 7%. Da vielleicht auch noch ein Punkt. Man hat bei Anleihen typischerweise, da ist der Coupon ja meist fix, also ja. Außer es ist ein Floater, ja. Aber vielen ist es ein Fixcoupon, also ein Zinsänderungsrisiko. Ja. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, fallen, whatever, verändert sich auch der Kurs der Anleihe. Bei Private Debt bist du in aller Regel, die haben Average Laufzeit der Darlehen sind 4 Jahre, aber halt rollierend in dem Fonds drin, aber variable Zinsen. Das heißt, die vergeben die Darlehen auch an das Schuhherstellungsunternehmen von Hendrik. Das heißt, 3 Monats Euribor plus Marge. Das ist immer so ein bisschen Nachläufer noch, weil es nicht laufend angepasst wird. Das heißt, du hast da auch Veränderungen drin. Genau.
Und das Ganze thesaurieren oder ausschüttend?
Ausschüttend, die Tranche bei uns, schüttet
das
alle.
Das allererste Produkt, Aktien allein ausgeklammert.
Das ausschüttet.
Das ausschüttet.
Genau, alle 6 Monate. Das heißt, wenn die BNP abliefert, kriegt man vor Steuer nach Kosten 3,5% alle halbe Jahr. Alle halbe Jahr war sehr schwäbisch.
Ja, das war sehr schwäbisch. Das war sehr schwäbisch. Bei uns natürlich wie immer ab 1.000 Euro. Über die BNP wären es 30.000. Gibt es einen Unterschied, ob ich über die BNP kaufe oder über Now?
Ich weiß gar nicht, ob du direkt bei denen kaufen kannst. Also bei BNP selbst wahrscheinlich nicht. ich weiß auch nicht, ob es überhaupt schon irgendeinen Anbieter gibt, weil es die Trading Chain aufsetzen bei dem Fonds war doch recht kompliziert. Ob es überhaupt irgendjemand gibt, wo du es kaufen kannst. Wenn du es woanders kaufst, hast du die 30.000 Euro mit den Ordergebühren bei den jeweiligen Playern. Also teilweise bis zu 5% Ordergebühr, bei uns die 2%. Und wie immer nutzen wir unsere Technik über unsere Plattform, dass wir technisch die Einzelorders aggregieren, die Tausenderbeträge. Und wir treten gegenüber der BNP auch als ein großer Käufer auf, indem wir die 30.000 idealerweise um ein Vielfaches übertreffen, wie zum Beispiel heute. Heute gab es eine Push-Nachricht, wir haben jetzt auch bei Partners Group schon über 800.000 Euro geordert, ganz solide. Zielgröße waren 10, das heißt, die Hürde schaffen wir recht oft.
Über 800.000 Euro innerhalb von 22 Tagen.
Das war gut, das haben wir gut gemacht. Unsere tolle Community.
Was bedeutet denn nochmal jetzt explizit dieser Soft-Lock-Up? Mhm. Also, ne, die meisten kennen sicherlich so, sie kaufen irgendwas und dann sagen sie, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich möchte wieder verkaufen.
Außer deine Schuhe.
Außer meine Schuhe, natürlich. Nee, aber sag nochmal ganz kurz, also was ist Lock-Up, was ist ein Soft-Lock-Up?
Das ist typisch in Private Markets. Gerade jetzt durch das, dass es viele semi-liquide Strukturen gibt. Früher hat es ja die Closed-Ended. Du hast irgendwie ein Jahr, eineinhalb, wie bei unserem Moonfair Fund, da investierst du und dann ist Geld erstmal drin.
Ja.
5 Jahre passiert gar nichts, dann wird es ausgeschüttet. Mhm. Und durch die semi-liquiden Strukturen werden gerade viele neue Fonds aufgebaut. Und gerade in der Aufbauphase, und weil das Geld ja länger drin sein soll, dass du das Portfolio sauber aufbauen kannst, damit geplant, also dass damit der Fondsmanager mit planen kann, gibt es entweder einen harten Lock-up. Mhm. Harter Lock-up heißt, du hast theoretisch, der Fonds ist so strukturiert, dass man die quartalsweise zum Beispiel zurückgeben kann, die Anteile hat, also die Möglichkeit, die zurückzugeben. Ja. Aber das geht jetzt halt erstmal nicht ein paar Jahre. Punkt. So ist es zum Beispiel bei Infrastruktur. Das läuft im Juli 27 erst aus. Kannst du nichts zurückgeben und dann quartalsweise. Und jetzt bei dem Fonds, bei einem Soft-Lock-Up, da kannst du quartalsweise zurückgeben, aber der ist also aber soft in dem Sinne, also es geht, aber sie wollen es nicht, deswegen kostet es 5% Abschlag auf den Net Asset Value. Das heißt, du hast die Möglichkeit, du hast grundsätzlich die Liquiditätsmöglichkeit, die Rückgabemöglichkeit, aber es kostet Geld.
Ganz konkret bedeutet auf den Net Asset Value, auf den Kurswert?
Netto-Inventarwert des Fonds, genau. Also es ist auch ganz klassisch Private Market, man hat keinen Geldbrief, also keine Spanne, kein Spread, also man hat nur Net Asset Value, der monatlich ermittelt wird bei diesem Fonds. Mhm. Mhm. Und investieren kann man monatlich.
Alles klar. Was würdest du denn sagen, du hast es gerade jetzt, ich schaue nämlich gerade mal so auf meinen Spickzettel, wir haben relativ viele Punkte tatsächlich schon behandelt in den Fragen. Welchen Vorteil, jetzt mal so zusammengefasst, habe ich denn, wenn ich jetzt ganz einfach gesprochen Unternehmen mein Geld leihe?
Du hast ein anderes Risiko, also du hast kein Eigenkapital, sondern so ein Fremdkapitalrisiko und die Wertsteigerung erfolgt ja anders. Mhm. Jetzt bei einer Aktie, wenn ich ein Eigenkapitalrisiko eingehe oder bei Private Equity, ich beteilige mich und das Unternehmen muss im Wert steigen, dann muss es veräußert werden. Mhm. Und um den Gewinn zu realisieren. Und hier hast du ja eine Schuldverschreibung letzten Endes, wo ja klar geregelt ist, du musst Zinsen zahlen. Also man kennt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, von der Immobilienfinanzierung oder irgendein Konsumentenkredit oder whatever.
Ja.
Du bist ja verpflichtet, an die Bank Zinsen zu zahlen und in dem Fall auch an den Debtfonds. Das heißt, du hast recht hohe Planbarkeit der Cashflows. Und das ist halt auch einer der Vorteile, wenn man jetzt sagt, ich habe ein relativ hohes Private Market Exposure, so klassisches Depot, viele ETFs, habe ich meine Sparkonten, das Private Equity noch ein bisschen beigemischt. Da ist ja vielleicht Dividendentitel, das ist auch ein bisschen Cashflows, aber es hilft bei der Diversifikation, weil du keine so hohe Korrelation zum Aktienmarkt hast, du hast ein anderes Cashflow-Profil, du hast Rückflüsse, ist einfach noch ein weiteres, also weitere Komponente in einer breit diversifizierten Portfoliostrategie.
Okay, und abschließend versucht, ich weiß, es ist super schwierig, in 3 bis 5 Sätzen, was ist jetzt nochmal genau der Unterschied zu einer Anleihe?
Ist nicht börsengehandelt, bessere Verhandlungsposition in kritischen Situationen, durch das es nur einen Kreditgeber gibt, also einen Gläubiger gibt und nicht viele, jetzt bei Private Debt, in aller Regel besichert, und das andere, also eine Anleihe in aller Regel unbesichert. Und höhere Return.
Ja, plus was mir noch einfällt, du bist darin sogar nochmal diversifiziert. Also ist ja.
Du hast keine. Gut, es gibt auch Anleihe-ETFs oder so.
Ja, okay.
Und auch Anleihe-Fonds. Ja, da bist du auch, ja. Bei uns in verschiedene Sektoren diversifiziert, klar. Das hat Gewerbe, Immobilien, Infra und Corporate Debt. Und im Corporate Debt hast du ja auch nicht nur eine Branche.
Genau, Corporate Debt, Übersetzung, Unternehmenskredite.
Ja, genau. Vielen Dank.
Ja.
Ich hab's ja direkt gesagt, 5 Sätze fällt mir immer schwierig, deswegen dachte ich, ich mach so Bullets.
Ja, ja, genau, hast du das auszutricksen, habe ich schon gemerkt.
Ich lerne dazu.
Robin, wir sind am Ende der Folge, hat mir Spaß gemacht mal wieder.
Ja.
Wir haben sicherlich schon wieder ein bisschen was auf der Uhr. Bedanke mich für deine Zeit und falls es Fragen gibt, natürlich zu den Produkten an Robin, an uns, Verbesserungsvorschläge oder Feedback an hello@investnow.com oder uns beiden einfach bei LinkedIn schreiben.
So sieht's aus. Vielen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke, Hendrik.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.